Auch wenn ihr das Kleine bestimmt nicht so gut lesen könnt, das weiß ich, das ist da genauso, ja. Aber ich sage es euch, was da steht, und damit einfach vom Gedanken her mir folgen könnt. Wir haben ja also gesehen, das Gesetz, wir kommen in das Gesetz hinein. Dann die Grundlage für das Gesetz war Gottes Wesen selbst, das haben wir gesehen. Das hat dann aufgezeigt. Gegenüber dem wird dann aufgezeigt, aber das Wesen des Menschen. Gottes Souveränität, Kraft und Macht wird gegenübergestellt, gegenüber der Unfähigkeit, Halsstarrigkeit, Sündhaftigkeit, Widerspenstigkeit, so all die Begriffe, die in diesem Kapitel aufkamen, wird das gegenübergestellt. Und somit deutlich gemacht eigentlich, dass der Mensch selbst nicht in der Lage ist. Es sei denn, Gott tut etwas. Und zwar auf der Grundlage seiner Verheißung und seines Versprechens gegenüber den Vätern. Und das ist, finde ich, so interessant im Gesetz, trotzdem in Bezug zu der Gnade, die da ist. Das führt zu Kapitel 10, Vers 12. Und da lernen wir schon ziemlich schnell, worauf es eigentlich ankommt. Oder andersrum, was braucht es eigentlich? Was braucht es eigentlich? Das heißt noch nicht, dass es da ist, aber was braucht es eigentlich? Und das bringt den Menschen in ein Dilemma. Wisst ihr warum? Weil er, was wir jetzt gleich lesen, er weiß es eigentlich, was er braucht, aber er hat es nicht. Und das ist ja auch, was wir ja oft selber spüren, gell? Man kennt den Maßstab, aber bemüht sich und kriegt es nicht hin und dann zerreißt man schier daran, weil man sagt, man weiß ja eigentlich, was Gott will, aber man kriegt es einfach nicht hin. Lesen wir ab Vers 12, okay? Kapitel 10, und die werden sehr schnell merken, um was es geht. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Und jetzt schaut mal, als nur. Ich habe das gelesen, habe es mir gleich angestrichen und habe es nicht mal nicht weitergelesen. Und ich dachte, ist das ist also fast schmähend, so. Es ist ja nur. Jetzt schaut mal, als nur was. Und dann habe ich mir dann rechts mir hingeschrieben, was nur? Als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und indem du die Gebote des Herrn und die Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst dir zum Guten. Okay? Nur das. Also wenn du wissen, worauf kommt es an? Nur das. Und letztendlich ist es nur das. Bei all der Vielfalt angeboten. Erinnert euch, als die zu Jesus kamen und sagten, was ist das Gesetz? Was ist die Zusammenfassung des Gesetzes? Im Prinzip geht Jesus ja darauf ein und sagt, im Prinzip das, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, ganzen Verstand. Wenn du das tust, nur das, dann tust du alles andere auch. Und in gewisser Weise packt das jetzt, er sagt, bei all dem, was er bis jetzt gesagt hat, letztendlich bringt das zusammen und sagt, okay, fürchte Gott. Das heißt, vergiss nicht, wer er ist. So souverän, allmächtig, all diese Dinge, die ich euch so fürchte Gott, wer es ist, dann geh seine Wege, die Wege, die er geht, die er bahnt. Letztendlich Gott zu lieben, eben in dieser Weise. Also dachte auch, okay, nur, aber okay, alles klar, das schafft in uns dieses Dilemma. Nochmal, eigentlich ist es ja nicht viel, gell, von den Versen. Eigentlich, also ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben. Fürchten, Gottes Wege gehen, in lieben, in dienen. Das bedeutet gleich seine Gebote halten. Oder andersrum, schaut mal. Was bedeutet seine Gebote halten? Bedeutet ihn fürchten, seine Wege gehen, ihn zu lieben und ihm dienen. Das ist all seine Gebote halten. Und was wäre dann die Folge? Dass es dir gut geht, genau. Also das ist eigentlich einfach. Also das Rezept sozusagen, oder das ist sehr kompakt, damit es dir gut geht, das wär's. Aber jetzt schaut mal, Vers 14. Siehe, dem Herrn, dein Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist. Ein interessanter Wechsel hier, ein Perspektivenwechsel. So, wem gehört alles? Wiederum Ausrichtung auf ihn. Warum macht er das? Damit wir ihn recht fürchten können. Ihm gehört alles. Ihm gehört alles. Um einen kleinen, ja, um Exkurs will ich nicht sagen, aber einen kleinen Gedanken nebenbei kurz hinzuzufügen. Wem gehört alles und über was herrscht der Herr? Schaut mal, Himmel, der Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Gibt es außerhalb von diesen etwas? So, wer regiert? Wenn irgendjemand zu euch kommt und sagt, ja, aber der Teufel regiert doch über die Erde. Welche Verse könnt ihr einfach aufschlagen? Zack. Hier steht doch, wer regiert? Der Herr. Und wisst ihr was? Das sagt er hier an dieser Stelle, da ist ja noch der Sieg über den Teufel noch gar nicht passiert. Ja, am Kreuz. Die Perspektive, Gott herrscht über alles. Zu jeder Zeit. Das ist die Perspektive. Er ist der Souveräne, er hat die Kraft, er hat die Macht. Immer wieder, schau mal, wie Mose immer wieder das Bild Gottes zurechtdrückt oder unser Bild auf ihn ausrichtet. Dann weiter. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch aus den allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Ausrichtung, wer ist der Herr? Er regiert über alles. Wer ist der uns als Volk erwählt? So, er ist es, der uns erwählt. Und jetzt, was ist die Aufforderung? Stellt euch drunter. Was ist die Notwendigkeit? Beschneidet denn eure nicht beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet die Herzen nicht mehr. Interessant, was fordert er nicht? Ja. Mose schon. Deswegen will ich euch sagen, Mose wusste von Anfang an, was das Problem ist. Was auch das Problem des Volkes ist. Ihm war das klar. Das Problem ist ihr Herz. Es ist nicht beschnitten. Die mögen an, wie sagt man das korrekt, dass niemand sich anstößt, findet. Geht es nicht um die Beschneidung des männlichen Glieds? Ist es okay, wenn ich so sage? Niemand will sich da irgendwie. Okay, darum geht es nicht, weil das wäre nach dem Gesetz. Könnt ihr sagen, beschneidet euch, dann ist gut. Das verlangt er, das fordert er von ihnen nicht. Er sagt, beschneidet die Vorhaut des Herzens. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, warum diese Beschneidung, also nicht des Herzens, sondern der Vorhaut notwendig ist? Warum hat es Gott gefordert? Er hat doch den Menschen so gemacht. Hätte gleich ohne machen können. Warum hat es so gemacht? Oder warum fordert er das? Okay. Für was ein Zeichen? Das ist schon mal gut. Das ist ein Zeichen. Okay. Aussonderung. Ist es okay, wenn ihr mit mir ein paar Gedanken darüber macht? Ich hoffe, ihr versündigt euch dabei nicht. Ist das Zeichen sichtbar? Auf der einen Seite sichtbar, gell? Auf der anderen Seite? Da läuft einer rum und sagt, ah! Geht nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht für alle sichtbar. Nur für. Ja, egal. Es ist so. Aber abgesehen davon, ein Zeichen finde ich gut. So die Art des Zeichens, das ist nicht ohne. Aber warum? Warum gerade am männlichen Glied? Okay, warum? Wenn wir Finger sein können. Die Hornhaut des Fingers. Warum? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, oder? Okay, gute Zeit jetzt. Am Seminar darf man das machen. In der Gemeinde warten wir da. Von der Kanzel. Da kriege ich von den Omas, ich sag's euch. Das wär's schon. Zeugen. Warum ist der Blutfluss der Frau unrein und der Samenerguss des Mannes unrein? Beziehungsweise nicht beschnitten sein. Für was steht beides? Zeugung, beziehungsweise eben dann nicht. Das heißt, es geht um neues Leben. Das heißt, die Bibel spricht durch die Vaterschaft. Gott ist der Vater aller Vaterschaft. Das heißt, er ist der Ursprung des Lebens, kann man über so. So ist auch der männliche Same der Ursprung des Lebens und dann zusammen mit dem, nicht so viel Bio hier, Unterricht. Auf jeden Fall, ihr versteht das alles, das Bild. Hier geht es um Entstehung des Lebens, in dem Fall des irdischen Lebens, des Lebens nach dem Fleisch. Und warum sagt Gott, dass es beschnitten sein muss, beziehungsweise ist unrein in den Tagen der Frau? Weil dieses Leben, das irdische, das Leben nach dem Fleisch, sündig ist. Es ist unrein. Es ist unter die Sünde verkauft. Versteht ihr? Kommt eine Wespe, gell? Wenn sie herkommt, dann erledige ich sie. Die Tage ist meine Aufgabe gewesen, meine Familie vor diesen Dingen zu beschützen. Genau, auf jeden Fall, das ist das Prinzip. Das heißt, wenn wir das Alte Testament lesen, vor allem bei den Reinheitsgeboten, und dann sowas vorkommt, dann begreifen wir, warum und was das für eine Thematik ist. Gott will damit sagen, dass auch die Toten, ja, warum die Toten unrein sind. Der Beginn des Lebens ist unrein und das Ende des Lebens ist unrein. Beides, das irdische Leben ist sündig und ist verdorben. Und dann braucht, dass er Gott, es muss beschnitten werden, es muss gereinigt werden. Und das Verstehen, das ist ja nur ein Schatten und ein Bild auf die eigentliche Reinigung, die Beschneidung der Vorhaut des Herzens. So das Äußerliche, nicht das Äußere, das Innere. Das heißt, da, wo das Leben entsteht, wo wird der Geist Gottes ausgegossen? Wo hinein? In unsere Herzen. Was muss gereinigt? Wo entsteht neues Leben, das geistliche Leben? In unseren Herzen. Und das muss beschnitten werden, das muss gereinigt werden. Das ist der ganze Gedanke dahinter, dass die Reinheit unserer. Was ist Ihr Problem oder was ist das Problem nach dem Gesetz? Sie müssen sich daran erinnern, nicht vergessen und sollen ständig daran denken, Gott immer im Zentrum zu halten. Unser Denken ist aber nicht so. Es hat nicht Gott im Zentrum, sondern uns hat es im Zentrum. Es hat nicht seine Heiligkeit im Zentrum. Aber was wir denken, ist an uns und somit ist es selbstsüchtig, zentriert und sündig, weil es nicht Gott im Fokus hat. Alle Entscheidungen, alle Gefühlsregungen, Empfindungen, all das ist auf uns gerichtet und das entehrt Gott. Und Beschneidung des Herzens bedeutet, dass unser Denken geheiligt wird, gereinigt wird, und somit durch das neue Leben. Und neues Leben entsteht und neues Denken entsteht, eine neue Perspektive entsteht, ein neues Motiv entsteht, eine neue Liebe entsteht. Ist das Geheimnis des neuen Bundes ist das, dass der Geist Gottes in uns wirkt, dass wir permanent an Gott denken. Andersrum. Du wirst sagen, ja, aber ich denke nicht permanent an Gott. Habe ich nicht den Heiligen Geist? Nein, du denkst nicht permanent an Gott, aber der Geist schon. Er denkt permanent an Gott. Und je mehr er Raum in dir nimmt, umso mehr denkst du an Gott. Andersrum, ich will es so herum sagen. Weißt du, warum du überhaupt an Gott denkst? Wenn der Geist das nicht in uns bewirken würde, das neue Leben, würden wir nie an ihn denken. Andersrum, denkst du an Gott ab und zu? Weißt du, wem du es zu verdanken hast? Dass wir an ihn denken, dass wir in den Situationen unseres Lebens, dass uns wichtig ist, dass Gott verherrlicht wird, dass es uns wichtig ist, dass er geehrt wird, dass es uns wichtig ist, dass wir in seinem Willen die Entscheidungen ist, dass es uns das bewirkt der Geist Gottes in uns. Das bedeutet nicht, dass wir keine Kämpfe haben, aber dass überhaupt das uns wichtig ist. Ich sag euch, das ist schon für mich ein Wunder. Wenn ich einen Menschen treffe und ich sehe in seinem Reden, Denken und Handeln, dass er bemüht ist und, oder ein Willen, eine Freude, nein, besser sogar eine Liebe für Gott hat, dann ist es für mich einfach ein Wunder. Erstens, ich habe es ihm nicht beigebracht. Zweitens, ich kenne die Menschen, wie sie ticken und ich staune darüber einfach. Und für mich gibt es nur eine Erklärung, das muss der Geist Gottes ihnen machen, weil die Menschen machen das, die sind so, von Anfang an halsstarrig. Bis zum Ende. Das ist das Wunder des neuen Bundes. Das ist die Beschneidung des Herzens. Darf ich ein, zwei, drei Stellen euch damit hineinnehmen? Die erste Stelle müssen wir nicht aufschlagen, die haben wir heute Morgen schon aufgeschlagen. Apostelgeschichte 15, richtig? Hat nicht der Petrus gesagt, wir wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Warum? Gott hat ihre Herzen gereinigt. Ja, also da steckt mit Sicherheit viel mehr darin, weil es geht um Folgendes, dass Gott in uns Wohnung nehmen kann, müssen wir heilig und gerecht werden. Und diese Beschneidung geschieht durch den Geist. So, er macht uns heilig und gerecht. Und dann ist die Ebene des Zeichens. Dass es ein Zeichen gibt, dass wir seine Kinder sind, so eine neue Identität bekommen haben. Genauso wie die Beschneidung an der Vorhaut, obwohl sie da ist, nicht sichtbar ist sofort, so ist die Beschneidung am Herzen auch. Die ist da, aber nicht sichtbar, obwohl wir es in Wahrheit sind. Es gibt viele Parallelen und die damit mit einhergehen, Zugehörigkeit zum Volk, einen neuen Namen bekommen. Den Namen, den wir arbeiten durch die Offenbarung, in den wo es heißt, und er gibt uns einen neuen Namen. Das hängt absolut mit diesen Dingen zusammen. Ich gebe euch nur ein, zwei, drei Stellen, die uns aus dem Neuen Testament diese Wahrheit einfach deutlich machen. Ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Wenn nicht, dann lernt ihr sie gleich kennen. Die erste ist Römer. Lasst mich drei Stellen euch zeigen. Römer Kapitel 2, dass ihr sie kennt. Wisst ihr, vor einiger Zeit kam ein Bekannter zu mir und sagte mir, dass man von ihm fordert, sich beschneiden zu lassen. Da war ich, glaube da Mitte 30 oder so. Warum? Hat Kontakt mit messianischen Juden gehabt, ging dann zu den Gottesdiensten und die haben gesagt, ja, du musst dich beschneiden lassen. Wollten, dass du dich beschneiden lässt. Und der arme Junge, der war, also Mann, der war ganz schön durcheinander. Den Schrecken in den Augen habe ich gesehen, die Schmerzen. Und ich habe ihm diese Dinge gezeigt und gelesen. Ich sage, hey, kannst entspannt sein. Musst nicht. Schaut mal, Römer Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der innerlich ist, und die Beschneidung des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Das ist die wahre Beschneidung. Und wisst ihr, was die gute Nachricht dabei noch ist? An alle Frauen. Ihr kriegt auch eine Beschneidung. In Christus gilt weder Mann noch Frau. Ich weiß nicht, ob ich sage, juhu, eine Beschneidung. In dem Fall ja. Die Beschneidung des Herzens kriegen alle. Die Beschneidung im Fleisch kriegen nur die Männer. Ja. Wie gut, was für eine herrliche Verheißung. Genauso die Beschneidung, wie geschah die Beschneidung? Hat man sich selbst beschnitten? Oder Familie, Vater? Oder aber in dem besten Fall die Priester, richtig? So, beschneiden wir unser Herzen selber. Wenn die Beschneidung an dem Fleisch sogar schon nicht selbst geschieht, wieso glauben wir, dass wir uns selbst beschneiden können, reinigen können? Das ist ein Geschenk. Etwas, was an uns der hohe Priester macht dann, gell? Jesus Christus. Geht mal mit mir in den Kolosserbrief, Kapitel 2. Ich will noch gar nicht auf die Thematik hier eingehen. Nicht der ist ein Jude, der ein äußerlich bestimmt, das, damit hängt ja viel zusammen, gell? Das heißt, wer, schaut mal, da war ein Volk Israel hier und die waren äußerlich beschnitten und Mose sagt, nein, 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 das macht euch nicht zu dem wahren Volk Gottes. So, ihr habt ein anderes Problem, sagt er. Mit der Beschneidung am Fleisch, damit hing ja nicht nur ein Zeichen und ein Zeichen des Bundes, damit hing ja Reinheit, ist ja die Reinheit damit verbunden, auch medizinisch sozusagen Reinheit und mit Übertragung von Krankheiten und solche Dingen. Das ist ja nicht ohne Grund, warum Gott es dem Israel nach dem Fleisch gegeben hat. Das hat was mit Reinheit zu tun. Darum spricht die Bibel bei Beschneidung des Herzens mit von unserer Reinheit, dass unser Herz sauber sind von bösen Gedanken, von Sünde und all diesen Dingen. Das, was Tod bringt, was Krankheit bringt, was zerstört. Kolosserbrief, ihr habt es wahrscheinlich schon aufgeschlagen, gell? Ich noch nicht. Kolosser 2, ein wunderbarer Abschnitt. Ich hab's gleich. Kolosser 2, Vers. Ich nehme ab Vers 8 euch mit rein. Seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Also das ist entscheidend, Paulus, dass er sagt, passt auf, wenn jemand euch etwas beibringt oder etwas lehrt und es ist nicht Christusgemäß. Weg, weg damit. An Christus, von ihm her prüfen und von ihm her verstehen. Und jetzt erklärt, was Christusgemäß ist. Schaut mal. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des Fleisches des Leibes, in der Beschneidung des Christus. Interessant. Ihr seid beschnitten worden, das ist Vergangenheitsform, in der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Das heißt, es hat nichts mit äußerlichen Beschneidungen. Er spricht natürlich die jüdische rituelle Beschneidung an. Das ist offensichtlich, oder? Und jetzt schaut mal, was er sagt. Sondern im Ausziehen des Fleisches, des Leibes. Was meint er damit? Beschneidet man dann, indem man alles auszieht, den Körper, das Fleisch? Von welchem Fleisch ist hier die Rede? Nein. Denn die Beschneidung mit Händen, die ist am natürlichen Fleisch. Aber er redet von der Beschneidung des Fleisches des Leibes. Von welchem Fleisch redet er hier? Von der gefallenen Natur. Von der gefallenen, sündigen Natur. Und er sagt, durch die Beschneidung des Herzens sind wir befreit von dem Fleisch. Und von diesem selbstsüchtigen, selbstzerstörerischen, gottfeindlichen, einem Herzen, das halsstarrig ist, ein Herzen, das selbstsüchtig ist, ein Herz, das widerspenstig ist. Er sagt, die Beschneidung des Christus, er hat uns von diesen Dingen vom Fleisch befreit. Das ist das Bild der Beschneidung. Er hat uns davor befreit. Nicht viele glauben das. Noch weniger wissen das. Genau, wir sind nicht. Das bedeutet nicht, dass die Sünde nicht da ist. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde tun. Das bedeutet alles nicht. Das bedeutet nicht nur, sondern das bedeutet, dass wir aber frei davon sind. Das heißt, wir haben die Freiheit zu sagen, nein, ich mach's nicht. Und wisst ihr was? Es gibt einen Unterschied, unter die Sünde verkauft zu sein und sagen, die Sünde kommt und dann sagt man, oh, ich will es nicht tun, aber man muss es tun. Das ist unter dem Gesetz. Das andere ist, die Sünde kommt und man hat die Freiheit, ich tue es nicht. Das ist unter der Gnade. Wir sind da befreit. Aber wisst ihr, was passiert? Die Sünde kommt und obwohl wir es nicht tun müssen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen nicht Nein sagen. Erstens, anstrengend denken wir oder wir lieben das. Aber ich mag das. Versteht ihr? Man sagt nicht Nein, weil man nicht Nein sagen will. Und dann kein Wunder, hat die Sünde Macht über uns. Aber wir haben die Freimütigkeit und das Recht. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen. Aus persönlichem Zeugnis, ich kenne alle Zustände. Und ich weiß, wenn die Sünde, wie es war, als ich früher nicht sündigen wollte und ich musste, weil ich unter die Sünde verkauft war. Das kenne ich. geackert, geackert, bis Jesus Christus mir sich offenbart hat im Evangelium und ich frei wurde. Das war meine Bekehrung. Dann kenne ich Situationen, wo die Sünde kam und ich wollte sie nicht lassen. Obwohl ich die Freiheit hätte und ich habe es getan. Und ich kenne Situationen, wo die Sünde kam und ich wusste, ich habe die Freiheit und ich sagte nein und ich war überrascht und es war nein. Und die Sünde hatte keine Macht über mich und ich habe jubiliert. Ihr versteht das Prinzip oder die geistliche Wahrheit ist mehr wie ein Prinzip. Und die Aufgabe darin ist, in dieser Beschneidung, also in diesem Wissen, in diesem Glauben zu wachsen und darin zu leben. Wenn man das aber aus dem Fokus verliert und darin nicht, dann gewinnt das Fleisch wieder die Obermacht und dann ist es schwer wieder sich neu auszurichten. Aber das vermag der Herr vermag das. Also hier haben wir eine weitere Stelle, eine sehr wichtige Stelle, von was Mose hier redet. Das, was wir hier im Neuen Bund, was Paulus sagt, haben wir. Das ist, was Mose im 5. Mose Kapitel 10 sagt, das braucht ihr. Deswegen zeige ich euch. Hier steht es, das haben wir. Hier sagt, oh, ihr habt das nötig. Siehe, macht, ihr braucht es. Aber einen kurzen Sprung noch, dass ihr in 5. Mose. Ich muss euch nicht Galater 5 vorlesen, wo es heißt, wenn ihr euch beschneiden wollt, dann seid ihr, dann beschneidet ihr, aber dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Das ist sehr bekannt, ja. Das lasse ich. Aber geht mal wieder zurück in 5. Mose. Und zwar in Kapitel 30. Ne, zuerst 29. Schaut mal, ab Kapitel 29 werden wir das nächste Mal sehen, da beginnt der neue Abschnitt. Da beginnt das ist der Einstieg in die Bundschließung dann. Noch einmal. Die Bestätigung des Bundes. Und schaut mal, wie Mose dann diesen Bundschließung beginnt. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat, an dem Pharao, an den seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jenen große Zeichen und Wunder. Also, sie haben es wirklich gesehen. Er meint damit nicht nur gesehen, sie haben es alles erlebt. In 5. Mose 29, ab Vers 1. Okay? Seid ihr bei mir? Und jetzt schaut mal, Vers 3. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Schaut mal, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen den, du siehst ein Wunder und sagst, oh, das ist ein Wunder. Oder da passiert was. Gott handelt. All das und Leute sagen, das ist Gott und was auch immer. Und etwas anderes ist, mit deinen geistlichen Augen zu sehen und zu verstehen und darin mehr zu sehen als nur irgendein äußerliches Ereignis. So, das ist was, ein beschnittenes Herz, das in der Lage ist, Gott zu sehen. Ein beschnittenes Herz, das in der Lage ist, Gott zu verstehen. Und das Eigentliche zu begreifen, das über diese natürlichen Zeichen, Wunder, ich sage so, zu begreifen, dass das Wasser, das aus dem Felsen kam, das wahre lebendige Wasser Christus ist. Zu begreifen, dass die erhöhte Schlange Christus ist. Zu begreifen, was Gott mit all dem, was er mit ihnen getan hat, was wollte er ihnen damit zeigen. Er sagt, ihr habt alles zwar gesehen, aber ihr begreift immer noch nicht, was Gott von euch möchte. Ihr seid noch nicht in der Lage, es zu sehen, denn ihr habt noch kein reines Herz. Und warum haben sie noch kein reines Herz?
Weil Gott gesagt hat, ihr kriegt kein reines Herz. Ich will nicht, dass ihr ein reines Herz kriegt.
Warum hatten sie noch kein reines Herz? Habt ihr eine Antwort drauf? Andersrum, wie kriegt man ein reines Herz? Wie kriegt man eine Beschneidung im Herzen? Durch den? Durch den Heiligen Geist. Wie kriegen wir den Heiligen Geist? Durch? Jein. 0,5. Wer gibt uns den Heiligen Geist? Deswegen jein. Den Geist, den er vom Vater empfangen hat, hat er uns ausgegossen. Warum oder wann gibt er uns den Heiligen Geist? Oder wann konnte er uns den Heiligen Geist geben? nachdem er das Erlösungswerk vollbracht hat. Denn unser Herz wurde gereinigt durch sein Blut. Die Reinigung des Herzens, das ist die Voraussetzung, dass du musst das Blut, das Erlösungswerk war noch nicht vollbracht. Sie konnten, es konnte noch nicht geschehen, weil das, was hier geschieht, ein Zuchtmeister auf Christus sind. Das ist noch nicht Christus. Es ist wichtig und es braucht ein bestimmtes Herz, damit man den Nacken nicht verhärtet, damit man Gott erkennt. Es braucht es, aber das hatten sie noch nicht. Unter dem Gesetz gibt es es nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. David, die Klassiker, also die Großen. Das bedeutet nicht, dass ein paar Kleine, die wir nicht kennen, es auch nicht hatten. Denn ich habe meine 7000 Mann übrig bleiben. So, schaut mal. Das Grundprinzip, oder wir können sagen, es ist die Regel ist in dieser Heilsepoche, dass Gott uns eben als Vorschattung etwas deutlich macht. Nach dem Gesetz seid ihr alle tot. Das ist die Geschichte Israels. Israel nach dem Fleisch. Das ist zugleich aber gab es ein Israel nach dem Geist. Die gab es zu der gleichen Zeit, nämlich in Abraham. Und das waren die Gläubigen. Aber es waren nicht viele. Warum gab es die? Weil es Ausnahmen waren. Wie eine Hure Rahab. Die gab es ja auch. So, aber das war nicht die Regel. Weil die Regel erst dann beginnt, wenn als Christus kam, dann auf einmal ging es ja zu allen Huren Rahabs der Welt. Vorher waren es Ausnahmen. Warum? Weil es Vorschattung war. Das heißt, Gott hat diese wenigen berufen, erwählt, damit wir an ihnen schon lernen, was kommen wird. Ja, wir sind auch am Ende. Und er sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich den Glauben finden. Wir sind am Ende. Jetzt für uns fühlt sich das lang an. Aber wenn wir jetzt gemeindegeschichtlich zurückdenken, wann war die letzte große Erweckung? Panam kennt ihr bestimmt. Ja, genau. Das war die letzte große Erweckung. Sag ich mal so, Spurgeon, dann Whitfield, Wesley-Brüder, dann so Reformation brach es los, dann ging es ja 200 Jahre und dann war es das. Nach meinem Verständnis ist das Spätregen. Die große Erweckung, für die manche sagen, die wird noch kommen, die war. Was wir hier haben, ist, wir leben in den letzten Tagen, die Liebe der meisten wird erkalten, heißt das. Und das ist, was wir sehen. Aber trotzdem bewahrte Gott durch seine Geschichte immer die Seinen. Aber nur zum Verständnis, im Alten Testament ist die Regel das Gesetz. Aber das bedeutet nicht, dass Gott da nicht durch, man konnte durch das Gesetz nicht gerettet werden. Im Alten Testament konnte man genauso nur durch Gnade und aus Glauben gerettet werden. Aber genauso, das waren nicht viele. Und wer war das? Die Gott sich erwählt hat. Und du sagst, aber das ist doch ungerecht. Dann sagst Gott, ich kann nicht für ihn eintreten und ihn rechtfertigen. Ich kann nur sagen, das, was er macht, ist nicht willkürlich. Was er macht, ist aus Liebe. Das habe ich euch alles von der Schrift versucht zu zeigen. Aber das, und warum aber macht er das? Weil er uns etwas zeigen möchte. Weil das eigentliche Rettungsgeschehen in Christus Jesus vollbracht wurde. Jetzt ist aber so. Aber wie konnten sie damals den Geist schon bekommen haben, obwohl Jesus noch nicht gestorben ist? Wieso konnten sie nur glauben, obwohl das nicht passiert? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Auf Hoffnung hin, weil Gott wusste, dass Christus sterben wird. Obwohl er nicht gestorben war. Und bei Gott war es nicht so, na, vielleicht stirbt Jesus. Ich riskiere es mal und rette schon mal ein paar aus Glauben. Hoffe, Jesus kriegt die Erlösung hin. Für Gott ist das so, als ob es schon damals geschehen war. Das ist keine Frage. Jesus hat es als Lösungswerk in der Ewigkeit getan. Für uns in der Zeit soll es noch kommen. Gott behandelte die auf ihn hin geglaubt haben. Schaut mal, von Anfang an hat Gott das ja verheißen. Wir sind ja schon seit 4 Jahren unterwegs. Ich habe euch echt mir Mühe gegeben, euch zu zeigen, in wie vielen, bis dahin, wie oft er, wir sind nur im 5. Buch Mose, wie viel haben wir von Jesus gelernt, was Gott alles vorbereitet. Wer das glaubt, dem hat Gott das zugerechnet, als ob schon geschehen ist. Uns rechnete das so zu, als dass es geschehen ist. Wir waren ja nicht dabei. Niemand hat von euch Christus am Kreuz sterben sehen. Aber wir glauben das. Warum? Weil es so wissenschaftliche Beweise gibt. steht hier, wir glauben das, weil es auch steht. Er hat es getan, wir glauben es, wir werden gerettet. Die anderen glauben, was steht, es wird geschehen. Die glauben das, die werden gerettet. Das aber sie glauben, und das tut mir leid, ich kann nicht anders sagen, das würde ich lügen und würde gegen mein Glauben und Überzeugung und gegen das Wort reden. Das aber die glauben, liegt allein in der Gnade Gottes. Wenn er es ihnen gibt, dann glauben sie es. Das ist Gnade. Das ist Gnade bei Gott. Wenn du das glaubst, du bist ein halsstarriger Mensch. Das ist Gnade, dass du es glauben darfst. Pure Gnade. Es braucht ein neues Herz und das ist ganz stark hier. Und so enden wir für heute. Dann gucken wir uns nächstes Mal, was dann diese Grundlage für was Segen und Fluch letztendlich bedeutet. Und dann geht's weiter, bis der Herr kommt. Ich möchte beten. Jesus, einfach dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen, dass wir unter der Gnade stehen, unter dem neuen Bund. Danke, dass wir ein Herz haben zu sehen, was so viele Menschen nicht vermögen zu sehen, zu glauben, was so vielen verborgen ist. Ich danke dir, dass dieses Geheimnis des Christus uns offenbart ist. So preise dich dafür. Danke dir für jeden Einzelnen, der es glauben darf, denn wenn er es glauben darf, erfährt er die Liebe Gottes. Ich preise dich dafür. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist und es gehört hat. Und ich weiß darum, arbeitest du auch an jedem Einzelnen von dem, ihn vollkommen zu machen und ans Ende zu bringen. Und das ist mein Anliegen. Ich will, dass dein Name verherrlicht wird und dass du darin verherrlicht, Herr, dass du bei Menschen, denen du angefangen hast, erst vollendest, wie sie zum Ziel bringst. Du wirst das tun, denn damit wirst du groß gepriesen. Jesus, in deinem herrlichen Namen. Amen.